Darüber hinaus ist es schon auch so, dass in der gesamten Polizeifamilie der Wunsch, die Erwartung an den Rechtsstaat folgende ist, nämlich alles das, was ein Rechtsstaat möglich macht, an hartem Urteil rauszuholen.
Angeklagt ist der mittlerweile 19-jährige Ahmed G. wegen Mordes. Er soll mehrfach auf den Polizisten Simon Bohr geschossen haben, auch als der schon am Boden lag. Aus generellem Hass auf die Polizei? Auf diese Frage erhoffen sich viele im Prozess eine Antwort. Der Verteidiger des Angeklagten, Michael Rehberger, erklärt dazu:
Man hat von Anfang an versucht, ihn so in diese Richtung zu schieben. Der hasst den deutschen Staat, er hasst die Polizei. Das ist einfach hier nicht der Fall. Und das wird sich auch im Verfahren eindeutig herausstellen, dass dieser Fall völlig anders zu behandeln ist.
Vor Gericht wird größtenteils der Verteidiger für seinen Mandanten sprechen. Zum Prozessauftakt will Rehberger den Tattag aus Sicht des Angeklagten schildern. Dabei wird er vermutlich auch auf die Tatwaffe zu sprechen kommen, mit der der mutmaßliche Täter gleich mehrere tödliche Schüsse auf Simon Bohr abgab. Der Angeklagte soll sie einem Polizeianwärter, der mit im Einsatz war, entwendet haben, nach Angaben der Staatsanwaltschaft aus einem funktionstüchtigen und gesicherten Holster. Schon vor dem Prozess aber widerspricht der Verteidiger dieser Darstellung. Das Holster, so Rehberger Anfang Dezember, soll nach Aussage seines Mandanten offen gewesen sein, sonst hätte er die Waffe nicht an sich nehmen können. Der Verteidiger des 19-jährigen Angeklagten Ahmed G. geht von einer langen und strittigen Beweisaufnahme aus. Das Gericht, so Rehberger, müsse sich mit den Mordmerkmalen auseinandersetzen, die er als Verteidiger in Frage stellt. Sollte die Kammer am Ende trotzdem der Linie der Staatsanwaltschaft folgen, droht dem Angeklagten nach Jugendstrafrecht eine Höchststrafe von 15 Jahren Haft.
NDR Info. Wirtschaft.
Blockierte Autobahnen, Gülle auf dem Asphalt. Beim Stichwort Agrardiesel denken viele erstmal an die Bauernproteste vor 2 Jahren. Damals sollte die Förderung nach und nach gestrichen werden. Viele Landwirtinnen und Landwirte sahen ihre Existenz bedroht. Die Politik ruderte schließlich zurück. Seit Jahresanfang gibt es die Rückvergütung wieder in voller Höhe. Eine Auswertung von BR Data mit exklusiven Zahlen zeigt jetzt, dass längst nicht alle die Förderung nutzen. Simon Wirz hat sich bei Bauernverbänden und Expertinnen und Experten umgehört.
Berlin im Januar 2024. Mit einem Hubkonzert demonstrieren tausende Landwirte auf der Straße des 17. Juni. Auf der Bühne Joachim Ruckwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands.
So kann es nicht weitergehen!
Der Auslöser für die größten Bauernproteste seit Jahrzehnten: der Unmut über die geplante Abschaffung der Agrardieselrückvergütung, mit der Landwirte Teile der Steuer auf verfahrenen Diesel zurückbekommen. Mit Erfolg. Im vergangenen Sommer beschließt die neue Regierung, dass die Steuerentlastung auf Diesel in voller Höhe zurückkommt. Der Deutsche Bauernverband schreibt auf Anfrage, das sei ein essentieller Schritt zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Jetzt zeigt eine exklusive Datenauswertung des BR: in den Jahren 2021 und 2022 haben bundesweit 44 bzw. 43% der landwirtschaftlichen Betriebe die Steuerentlastung nicht genutzt. Mit anderen Worten, fast die Hälfte der Betriebe hat auf die gut 21 Cent Steuerentlastung pro Liter Diesel verzichtet. Die ausgewerteten Daten stammen von den Hauptzollämtern und beziehen sich auf die Jahre 21 und 22. Karl Bär, Bundestagsabgeordneter der Grünen, hat die Daten mit einer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz erhalten.
Und dann zu sehen, dass viele Betriebe da gar keine Anträge stellen und wir diese über 400 Millionen Euro im Jahr eigentlich auf die weniger als 60% der Betriebe verteilen, das ist schon krass, weil das ja bedeutet, dass offensichtlich ganz schön viele Betriebe auch ohne diese Agrardieselrückerstattung auskommen.
Die BR-Auswertung zeigt auch: die Rückerstattung wird in den Bundesländern unterschiedlich stark in Anspruch genommen. In Bayern und Niedersachsen stellten etwa 2/3 der Betriebe einen Antrag. In Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern liegt die Quote deutlich niedriger, nur etwas über 40%. Einige regionale Bauernverbände reagieren in Gesprächen mit dem BR überrascht auf die geringe Antragsquote, verweisen aber auf die besondere Agrarstruktur im Osten. Wenige, sehr große Betriebe und sonst eher kleinere, nebenerwerbliche Höfe. So ähnlich erklärt sich das auch Alfons Bahlmann, Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung.
Für mich sagt diese geringe Antragsquote, dass wir eben einfach sehr viele Betriebe wahrscheinlich haben, für die die Agrardieselrückvergütung letztlich sehr unbedeutend ist, weil sie vielleicht Landwirtschaft eher als Hobby sehen.
Der Agrarökonom schätzt, der bürokratische Aufwand lohne sich bei kleineren Betrieben für wenige 100 Euro Rückerstattung nicht.
Also man kann sicherlich sagen, dass die Agrardieselrückvergütung für hauptberufliche landwirtschaftliche Betriebe, aber auch für größere Betriebe ein nettes Bonbon ist. Und vor allen Dingen ist es aber auch ein Zeichen eines Wohlwollens der Politik.
Das Bundeslandwirtschaftsministerium schreibt auf Anfrage, es handle sich um Beträge, die für die Betriebe wirtschaftlich von Bedeutung seien. Konkrete Fragen zu Antragsquoten wurden nicht beantwortet.
Das war ein Beitrag von Simon Wörz. Im öffentlichen Dienst laufen die Tarifverhandlungen. Wir haben heute früh schon beide Seiten hier zu Wort kommen lassen. Den Verdi-Chef Wernicke und auch den Verhandlungsführer der anderen Seite, nämlich den Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel. Das Interview mit ihm, das hören Sie gleich nochmal. Vorher fasst Emily Seidel in unserem Überblick die aktuelle Lage in diesem Streit schon einmal kurz zusammen.
Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst der Länder rückt eine mögliche Entscheidung näher. Gewerkschaften und Arbeitgeber nehmen heute in Potsdam ihre Verhandlungen wieder auf. Die Forderungen beider Seiten liegen allerdings noch weit auseinander. Mit einer Einigung wird deshalb frühestens am Sonnabend gerechnet. In den vergangenen Tagen hatte Verdi mit Warnstreiks unter anderem in Verwaltungen, Schulen, Unikliniken und beim Winterdienst den Druck weiter erhöht. Bei der Lufthansa wird es morgen wegen eines Warnstreiks bundesweit wieder zu Flugausfällen und Verspätungen kommen. Die Vereinigung Cockpit hat die Piloten aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, die Kabinengewerkschaft UFO, die Flugbegleiterinnen und Begleiter. Die Lufthansa hat mitgeteilt, Gäste in jedem Fall automatisch zu benachrichtigen, wenn ihr Flug betroffen sein sollte. Sie kritisierte, dass die Gewerkschaften den Streik so kurzfristig angekündigt haben. Bei den Olympischen Winterspielen in Italien stehen heute 8 Entscheidungen auf dem Programm. Das deutsche Team hofft dabei auf Medaillen in der nordischen Kombination, im Biathlon und im Rodeln. Gestern Abend hat Rennrodlerin Julia Taubitz in Cortina das 3. Gold für Deutschland gewonnen. Und das Wetter in Norddeutschland, viele Wolken, ab und zu Regen, ganz im Norden auch mit Schnee bei 1 bis 9 Grad. Das war der kurze Überblick und nun weiter mit Sebastian Ottowitz.
Vielen Dank, jetzt ist es 9.46 Uhr. Wird es, wie in den letzten Wochen, weitere Warnstreiks an Schulen, Hochschulen und Unikliniken geben? In Ämtern und Behörden, bei Straßenmeistereien? Es geht, wie gehört, in Potsdam heute in die 3. Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund DBB fordern 7% mehr Gehalt, mindestens aber 300 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber hatten die Forderungen als viel zu hoch abgelehnt. Verdi-Chef Frank Wernicke hat hier auf NDR Info heute früh die Forderungen der Gewerkschaft nach mehr Lohn noch einmal untermauert und vor allem ein verbindliches Angebot der Arbeitgeberseite gefordert. Deren Verhandlungsführer ist Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel. Mit ihm hat heute früh meine Kollegin Liane Kossmann gesprochen und gefragt, ob es denn heute ein konkretes Angebot der Arbeitgeber geben wird.
Klar, wir haben letztes Mal schon Eckpunkte, wie eine Einigung aussehen kann, vorgelegt. Dass wir gesagt haben, 3 Schritte, wir wollen 3 Haushaltsjahre, also es muss bis Anfang 28 gehen. Und wir wollen auch ermöglichen, dass wir über der Inflation liegen, dass wir also mehr als einen Inflationsausgleich anbieten können. Wir haben was vorgeschlagen für die studentisch Beschäftigten, für die Azubis im öffentlichen Dienst und für diejenigen, die es auch wirklich schwer haben im öffentlichen Dienst, weil sie im Wechselschicht und im Schichtdienst arbeiten. Alles zusammen liegen wir über 5% mit dem, was wir angeboten haben. Ich bin schon ein bisschen irritiert, dass die Gewerkschaften so tun, wir hätten nichts angeboten. Wir haben sehr wohl etwas auf den Tisch gelegt.
Ja, aber auf den Tisch gelegt heißt noch nicht ein ganz konkretes Angebot, so hat es Herr Wernicke bei uns gesagt. Aber Sie haben ja auch gesagt, das können und werden wir weiter konkretisieren. Wie genau wollen Sie das denn machen, damit es nicht bei Zahlenspielchen bleibt, wie Ihnen ja die andere Tarifseite vorwirft?
Nee, es sind gar keine Zahlenspielchen, sondern es ist schon sehr konkret und wir werden das jetzt in Potsdam auch heute weiter untermauern. Und was ich jetzt erwarte, ist auch, dass die Arbeitnehmerseite, die Gewerkschaften, auch von ihren Maximalforderungen Abstand nimmt. 7% mit diesem Mindestbetrag, mit auch vielen Nebenforderungen, auf 12 Monate gerechnet, das ist in der Zeit für die Länder nicht leistbar. Das ist und bleibt eine astronomische Forderung bei der Situation in den Länderhaushalten. Wir müssen schon ein bisschen uns gegenseitig entgegenkommen, damit wir zu einer Lösung kommen. Ich möchte eine Lösung. jetzt in diesen 3 Tagen. Und insofern, wir sind gesprächsbereit, aber die andere Seite muss sich auch bewegen.
Man habe das auch im Blick, hat auch Frank Wernicke bei uns vor 20 Minuten gesagt, aber auch das.
Natürlich ist die Haushaltslage der Länder in dem Fall immer relevant. Jetzt darf sich der Herr Dressel aber auch nicht arm rechnen. Die Länder hatten im vergangenen Jahr Mehreinnahmen von 5,2%. Eine Steigerung, von der andere Gebietsebenen nur träumen können. Und ich will mal sagen, sie hätten auch noch bessere Finanzen, wenn sie nicht jeden Unsinn im Bundesrat mitmachen würden. Wer jammert, der muss auch mal das Kreuz gerade machen und darf nicht jeden Unsinn durchwinken, den sich die Bundesregierung einfallen lässt.
Herr Dressel, winken Sie jeden Unsinn durch auf Kosten der Beschäftigten?
Ein sehr interessanter Vorwurf. Also jedenfalls für Hamburg kann ich sagen, wir haben dem Steueränderungsgesetz jetzt im Dezember im Bundesrat nicht zugestimmt. Wir sind ganz klar auf Gegenkurs, wenn es darum geht, dass der Bund weiter in die Taschen der Länder reingreift. Ich will aber auch sagen, sozusagen mit Mehreinnahmen aus vergangenen Jahren kann ich jetzt die Tarifsteigerungen der Zukunft in den nächsten Jahren nicht bezahlen, sondern wir sind wegen der Steueränderungen, wegen auch des Rückzugs des Bundes bei den Flüchtlingsfinanzierungen, wegen auch erheblich steigender gesetzlicher Leistung in allen Bundesländern in akuten Finanznöten. Das muss auch die gewerkschaftliche Seite zur Kenntnis nehmen. Und es muss ja nachher irgendwoher bezahlt werden. Und es ist auch den Beschäftigten nicht zuzumuten, wenn wir durch Kürzungen beim Personal überhöhte Tarifsteigerungen bezahlen. Das muss alles irgendwie zueinander passen.
Wenn Sie von finanziellen Realitäten sprechen, Miete zahlen, einkaufen, tanken, Heizkosten bezahlen, das sind ja aber auch finanzielle Realitäten, können Sie als Arbeitgeber ja auch nicht ganz außer Acht lassen, oder, bei diesen Tarifverhandlungen?
Absolut. Und wir haben das auch noch mal vorgerechnet. Das ist ein Punkt, den die Gewerkschaften leider verschweigen. Wir haben in den letzten Tarifrunden das, was es an Preissteigerung, an Inflationsentwicklung gegeben hat, mehr als ausgeglichen. Das heißt, wir haben keinen Inflationseffekt, den wir noch nachholen müssen, weil wir das tatsächlich auch mit einem sehr hohen Tarifabschluss, zum Beispiel den letzten Tarifabschluss in 2023, auch mehr als ausgeglichen haben. Das heißt, wir haben jetzt hier einen neuen Aufsatzpunkt und wir müssen das jetzt beurteilen, wie die Situation jetzt ist. Und wir müssen auch ein bisschen schauen, wie die Situation in der Wirtschaft ist. Wir können in der Lage mit dem öffentlichen Dienst nicht in die Lohnführerschaft gehen. Das, glaube ich, wäre volkswirtschaftlich nicht zu vertreten.
Sagt Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel, er ist der Verhandlungsführer der Länder im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst. Heute gehen die Verhandlungen in Potsdam weiter.
NDR Info. Wissen.
Bis Freitag findet die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel in Nürnberg statt, die Biofach. Anlass für uns zu fragen, wie gesund sind Bio-Lebensmittel tatsächlich im Vergleich zu konventionell erzeugten Produkten? Und wie definiert die Wissenschaft gesund? Endet die Frage nach der Gesundheit am Tellerrand oder gehört zur Einschätzung auch die gesundheitliche Beeinträchtigung, die schon der Anbau mit sich bringen kann? Sebastian Moritz klärt auf.
Wer zu Bio-Lebensmitteln greift, möchte Verantwortung übernehmen und anderen, aber auch sich selbst etwas Gutes tun, zum Beispiel für die Gesundheit.
Obst und Gemüse kaufe ich meistens Bio, Eier, Brot, solche Sachen, das muss Bio sein.
Ich habe so ein bisschen mit Lebensmittelallergien zu tun, aber mittlerweile geht es auch tatsächlich um Nachhaltigkeit und die Sauberkeit der Produkte, sag ich mal.
Grundsätzlich ist es eigentlich so, dass ich gerne ungespritzte Früchte kaufen würde, natürlich, ne? Aber wenn die so weit wegkommen.
Deswegen der heimatliche Apfel, ja, der ist okay.
Ist Bio also wirklich gesünder als konventionelle Lebensmittel, auch wenn man die komplette Wertschöpfungskette betrachtet? So pauschal lässt sich das nicht beantworten, sagt Britta Klein, Agrarwissenschaftlerin beim Bundeszentrum für Ernährung. Doch
es gibt gute Hinweise darauf, dass Bioprodukte Vorteile für die Gesundheit haben. Das ist zum einen, dass sie in der Regel weniger Nitrat enthalten, weil ja anders gedüngt wird, nicht mit leicht löslichen mineralischen Düngemitteln.
Und Nitrat kann im Körper zu gesundheitsschädlichem Nitrit werden. Außerdem gibt es in Bio-Lebensmitteln weniger zugelassene Zusatzstoffe und tendenziell mehr gesundheitsfördernde Nährstoffe, sagt Sascha Rohn, Lebensmittelchemiker an der TU Berlin und Präsidiumsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
Wenn die Pflanze auf natürlichem Wege, also Bio, im Feld gechallenged wird, möchte ich neudeutsch sagen, dann sieht man natürlich schon, dass womöglich die Abwehrmechanismen, die wir oft wahrnehmen als sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, schon ein bisschen vielfältiger sind, ein bisschen ausgeprägter. ausgeprägter sind. Und da sind auch viele Substanzen dabei, die als vermeintlich gesund gelten.
Zu diesen Substanzen, die in den Bio-Lebensmitteln häufiger vorkommen können, zählen etwa die Polyphenole. Sie sind in Beeren, Früchten und Vollkornprodukten enthalten und können positive Effekte auf Cholesterinspiegel, Blutdruck und Funktion der Blutgefäße haben. Außerdem weisen Bio-Lebensmittel tendenziell seltener und geringere Pestizidrückstände auf. Grundsätzlich ist das zu begrüßen. Allerdings können Pestizide auch einen gesundheitsfördernden Zweck haben, sagt Lebensmittelchemiker Sascha Rohn.
Wenn man natürlich Pestizide oder andere Dinge einsetzt, dann hat man natürlich auch den Schutz vor womöglich Eintragungen von Mikroorganismen oder womöglich auch Kontaminanten, die alle schon mal vielleicht als ausgestorben galten, sowas wie Schimmelpilzgifte, die dann natürlich womöglich wiederkommen, wenn man Bio-Lebensmittel zu sich nimmt. Also hat man ein Für und Wider aus gesunden und ungesunden Verbindungen, sowohl im Bio- als auch im konventionellen Bereich.
Die Ernährungswissenschaft konzentriert sich bei der Frage nach der Gesundheit eines Lebensmittels meist auf die Konzentration bestimmter Inhaltsstoffe. Doch tatsächlich endet die Frage nicht am Tellerrand. Entscheidend ist auch der Blick auf die Herstellung. Die oft humusreichen Bioböden etwa binden mehr CO2 und können Wasser besser speichern. Das wiederum lindert die Auswirkungen des Klimawandels, etwa Dürren und Überschwemmungen. Außerdem gelangen bei der Produktion von Bio-Lebensmitteln weniger umweltschädliche Düngemittel ins Grundwasser. Und auch der Schutz der Artenvielfalt spielt bei den Gesundheitsaspekten der Bio-Lebensmittel eine Rolle, sagt Britta Klein vom Bundeszentrum für Ernährung.
Bio ist gut für die Artenvielfalt aus zwei Gründen. Bio verzichtet auf chemisch-synthetischen Pflanzenschutz. Da bleiben also Insekten übrig in Kulturen, die sonst nicht mehr da wären.
Und eine ausgeprägte Artenvielfalt ist essentiell für die menschliche Gesundheit, heißt es von der Nationalen Akademie der Wissenschaft Leopoldina. So fördere Artenvielfalt etwa die menschliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und stärke die psychische Gesundheit. Unterm Strich gibt es also schon einige Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass Bio-Lebensmittel gesünder sein können als konventionell erzeugte Lebensmittel. Am Ende hängt die Gesundheitsbilanz aber auch davon ab, wie weit oder eng man den Gesundheitsbegriff definiert.
NDR Info. Standpunkte.
Im Dezember hat Australien als erstes Land ein umfassendes Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren eingeführt. Andere Länder erwägen ebenfalls ein Verbot, zum Beispiel Dänemark, Großbritannien oder auch Spanien. Aus Anlass des Safer Internet Day gestern hat auch bei uns in Deutschland die Debatte wieder an Fahrt aufgenommen. Unser Gastkommentar dazu kommt heute von Leyla Al-Serouri, Politikchefin beim Handelsblatt. Sie findet, die Debatte sollte über ein Verbot für Kinder hinausgehen.
In der CDU mehren sich Stimmen, die ein Verbot befürworten. Eine stärkere Regulierung der Plattformen ist tatsächlich längst überfällig, denn Instagram oder TikTok sind darauf ausgelegt, Abhängigkeiten zu erzeugen, um die Nutzer möglichst lange am Bildschirm zu halten. Für Erwachsene mag das ja noch eine freie Entscheidung sein, wie der Konsum von Alkohol. Bei Kindern und Jugendlichen aber sollte der Gesetzgeber einschreiten, denn die Folgen sind gut belegt. Aufmerksamkeitsspannen nehmen ab, Depressionen zu. Aber es geht nicht nur um Jugendschutz. Durch den übermäßigen Gebrauch sozialer Medien verroht auch der öffentliche Diskurs zunehmend. Deshalb kann ein Verbot für Kinder nur der erste Schritt sein. Bezeichnend ist, dass Brüssel bisher vor strengeren Maßnahmen gegen US-Digitalkonzerne zurückschreckt, um Donald Trump nicht zu verärgern. Europa sollte aber nicht erpressbar sein. Schon gar nicht für US-Konzerne, die Milliarden damit verdienen, Kinder und Jugendliche süchtig zu machen.
Die Meinung von Leyla Al-Serouri. Der Reutlinger Generalanzeiger betont, dass ein kompletter Social-Media-Verzicht für Jugendliche trotz bekannter Risiken kaum realistisch sei.
Eine gesetzlich verordnete Altersbeschränkung ist zwar aus Datenschutzgründen technisch nicht lückenlos durchsetzbar, sie ist aber eine Argumentationshilfe für Eltern und Lehrer, ihren Sprösslingen handyfreie Zeiten und Räume zu verordnen. Smartphone weg beim Familienessen, in der Schule, abends ab 20 Uhr. Unsere Welt ist digital. Die Lösung ist nicht totaler Verzicht, sondern dosierter Konsum.
Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Gewalt in Deutschland ist weit verbreitet im Alltag, in Familien, in Partnerschaften. Das zeigt die sogenannte Dunkelfeldstudie im Auftrag der Bundesregierung. Danach wird nur ein Bruchteil der Gewalttaten in Beziehungen überhaupt erst angezeigt, nämlich knapp 5%. Die Rheinzeitung in Koblenz kritisiert, dass wichtige Gesetze erst jetzt auf den Weg gebracht werden.
Als sei die Gewalt eben Privatsache. Etwa die elektronische Fußfessel, die Täter auf Abstand halten soll, oder die geplante härtere Bestrafung von K.O.-Tropfen, von denen laut Studie erschreckend viele betroffen sind. Beides ist überfällig. Solange Schutz ein Glücksspiel bleibt, wird auch das Dunkelfeld nicht kleiner werden. Und die aktuelle Studie ist nur ein erster Schritt auf einem sehr langen Weg.
Und der Südkurier in Konstanz wertet die Ergebnisse der BKA-Dunkelfeldstudie als Armutszeugnis. Nicht für die Opfer, sondern für den Staat.
Wer auf den Mut von Betroffenen hofft, sich aus Gewaltbeziehungen zu lösen, statt Sicherheit zu garantieren, nimmt das Leid billigend in Kauf. Gewalt verschwindet nicht, weil sie niemand meldet. Sie eskaliert. Frauen zahlen den höchsten Preis. Sie werden schwerer verletzt, haben mehr Angst, fürchten öfter um ihr Leben. Wer versucht, dem zu entkommen, landet nicht selten vor verschlossenen Türen. Frauenhäuser sind so überfüllt wie unterfinanziert. Einen Rechtsanspruch auf einen Platz soll es geben, in 6 Jahren.
Das waren die Standpunkte. Heute hat sie Betül Sarikaya für uns zusammengestellt.
NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
Um 10 Uhr mit Emilie Seidel. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder nehmen Gewerkschaften und Arbeitgeber heute ihre Verhandlungen wieder auf. Beide Seiten teilten mit, man liege in vielen Punkten noch weit auseinander. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Volker Damm.
Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund fordern für die mehr als 900.000 Tarifbeschäftigten der Länder unter anderem 7% mehr Geld, mindestens aber 300 Euro zusätzlich. Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Hamburgs Finanzsenator Dressel, wies diese Forderung auf NDR Info als astronomisch zurück. Der SPD-Politiker sagte, alle Länder seien in akuten Finanznöten. In den Landeshaushalten sieht Verdi allerdings deutlich mehr Spielraum. Dressel dürfe seine Seite nicht arm rechnen, sagte der Vorsitzende Wernicke auf NDR Info. Er sprach von Mehreinnahmen der Länder von 5,2% im vergangenen Jahr. Eine Steigerung, von der andere Gebietsebenen nur träumen könnten, so Wernicke. Diese Rechnung geht wiederum für den Verhandlungsführer der Arbeitgeber nicht auf. Mit Mehreinnahmen aus vergangenen Jahren ließe sich die Tarifsteigerung der Zukunft nicht bezahlen, so Dressel.
Die Lufthansa hat den geplanten Streik der Pilotengewerkschaft Cockpit und der Flugbegleiterorganisation UFO kritisiert. Cockpit und UFO haben ihre Mitglieder für morgen dazu aufgerufen, den ganzen Tag lang die Arbeit niederzulegen. Aus Frankfurt am Main, Roman Warschauer.
Die Lufthansa kritisiert den Streikaufruf als unverhältnismäßig. Er treffe die Fluggäste extrem hart, heißt es von dem Unternehmen. Auf der Internetseite der Airline heißt es, man prüfe derzeit die Auswirkungen auf den Flugplan. Gäste, deren Flüge betroffen seien, würden automatisch informiert. Aus der Erfahrung der vergangenen Streiks dürften die Auswirkungen aber drastisch sein und ein Großteil der Lufthansa-Flüge morgen ausfallen. Vor allem an den Drehkreuzen Frankfurt und München. Aber auch etwa in Berlin, Hamburg, Stuttgart oder Köln-Bonn wird zum Streik aufgerufen.
Der heutige 11. Februar ist wegen seiner Zahlenfolge 112 der Tag des Notrufs. Und pünktlich dazu ist die Debatte über die geplante Reform des Notfallsystems wieder aufgebrochen. Bundesweit einheitliche Qualitätsstandards für den Rettungsdienst gibt es bisher nämlich nicht. Aus Berlin, Birte Sönnigsen.
Die schwarz-rote Bundesregierung konnte sich bislang nicht auf einen Gesetzentwurf einigen. Grundsätzlich ist sie sich aber einig, dass eine Reform dafür sorgen soll, dass überfüllte Notaufnahmen und der Rettungsdienst entlastet werden und Patienten im Notfall besser versorgt werden sollen. CDU, CSU und SPD wollen, dass Patientinnen und Patienten in Zukunft besser durch das Notfallsystem gesteuert werden. Denn längst nicht jeder oder jede, die den Notruf wählt, ist wirklich ein Fall für den Rettungswagen. Häufig reicht zum Beispiel ein Termin in einer Notfallpraxis oder eine telemedizinische Behandlung per Video.
Russland hat die Energieinfrastruktur der Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnen angegriffen. In der Region Saporischschja waren zwischenzeitlich mehr als 11.000 Menschen ohne Strom. In der Region Charkiw wurden nach ukrainischen Angaben mindestens 4 Zivilisten getötet, unter ihnen 3 Kleinkinder. Sie seien tot aus den Trümmern eines Hauses geborgen worden. Insgesamt setzte die russische Armee nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe 120 Drohnen ein. Mit ähnlich vielen unbemannten Flugkörpern hat die Ukraine in der Nacht Russland angegriffen. In der Region Wolgograd ging eine Fabrik in Flammen auf. Verletzt wurde offenbar niemand. Bei den Olympischen Winterspielen rechnet sich das deutsche Team auch heute wieder Chancen auf Medaillen aus. Insgesamt stehen 8 Entscheidungen auf dem Programm. Aus dem ARD-Olympiateam Silke Heine.
Der Eiskanal in Cortina könnte erneut zur Goldgrube werden. Die Doppelsitzer Tobias Wendel und Tobias Ahlt wollen zum 7. Mal bei Olympia aufs oberste Podest. Außerdem hoffen die Kombinierer um Olympiasieger Vinzenz Geiger bei ihrem Start in die olympischen Wettbewerbe gleich auf olympische Ehren. Biathletin Franziska Preuß hat schon Bronze im Mixteam gewonnen. Heute will sie im Einzelrennen der Frauen nachlegen. Rennrodlerin Julia Taubitz, die gestern zum ersten Mal Olympiasiegerin wurde, genießt heute ebenso einen Ruhetag wie Silberqueen Emma Eicher. Die Skirennläuferin hatte in der Teamkombination gemeinsam mit Kira Weidle-Winkelmann erneut nur hauchdünn ihren ersten Olympiasieg verpasst.
Das waren die Nachrichten.
NDR Info. Wetter- und Verkehrsservice.
Viele Wolken heute bei uns in Norddeutschland. Es regnet immer mal wieder. Ganz im Norden kann auch ein bisschen Schnee mit dabei sein. Die Höchstwerte heute zwischen 1 Grad, zum Beispiel auf Rügen, bis 9 Grad im Süden von Niedersachsen. Morgen dann weiterhin viele Wolken, auch mit Regen oder Schneeregen bei 1 bis 9 Grad. Und am Freitag zumindest gebietsweise noch Schnee oder Regen, vor allem im Norden trockener, minus 1 bis plus 6 Grad dann. NDR Info ist hier mit dem Verkehrsservice. A1 Bremen Richtung Lübeck zwischen Harburg und Norderelbbrücke, 6 Kilometer stockender Verkehr. A7 Hannover Richtung Kassel zwischen Laatzen und Hildesheim-Drispenstedt, 5 Kilometer Stau. Nach einem Unfall ist dort nur eine Spur frei. Die Umleitung über die U48. A7 Hannover Richtung Flensburg zwischen Hamburg-Heimfeld und dem Elbtunnel, 6 Kilometer stockender Verkehr. Und dann haben wir noch eine Sperrung, und zwar auf der A24 Berlin-Hamburg zwischen Wöbelin und Hagenow. Hier ist die Autobahn in beiden Richtungen gesperrt wegen Bauarbeiten. Und das noch bis morgen Nachmittag, 16 Uhr. NDR Info am Mittwochvormittag, 9:05 ist es. Mein Name ist Sebastian Ottowitz. Und wir machen an dieser Stelle erst einmal mit den Meldungen bei uns aus dem Norden weiter.
NDR Info. Norddeutschland.
Und an dieser Stelle haben wir leider gerade ein kleines technisches Problem, weshalb ich Ihnen jetzt nur aus dem Kopf sagen kann, worum es gleich gehen wird. Es geht nämlich um Volkswagen, um den Betriebsrat, und der fordert eine Prämie. Annette Deutzkens erklärt uns ganz ausführlich, worum es geht.
Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo sagt, weil alle bei VW in Sachen Kostendisziplin offenbar gut abgeliefert hätten, sei eine Anerkennungsprämie nur fair. Tatsächlich gibt es in der VW-Bilanz eine bestimmte Kennzahl, die um 6 Milliarden Euro höher ausgefallen ist als ursprünglich gedacht. Und das weist auf erfolgreiches Sparen hin. Aber dieses Geld ist eigentlich für Investitionen vorgesehen und nicht dafür, um es großzügig zu verteilen. Allerdings sind auch die Vorstandsboni zu einem gewissen Teil an diese 6 Milliarden Euro gekoppelt. Ja, und deshalb fordert der Betriebsrat jetzt, dass die Beschäftigten nicht hinten anstehen dürften. Diese Forderung muss man möglicherweise auch vor dem Hintergrund bewerten, dass im März Betriebsratswahlen sind.
In Mecklenburg-Vorpommern, da habe ich folgende Meldung für Sie. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Sternberg, wegen teurer Dienstreisen unter Druck geraten. Die CDU-Fraktion im Kreistag verlangt Aufklärung über die Kosten. Sternberg soll die Ausgaben in nicht öffentlicher Sitzung im Kreisausschuss begründen. Die Einzelheiten dazu hat Stefan Ludmann.
Landrat Sternberg zahlte im Hamburger Luxushotel Tortue 400 Euro pro Übernachtung. Er nahm 2023 an einem kommunalen Fachkongress teil. Ein Mitarbeiter begleitete ihn bei gleichen Kosten für 3 Tage. Jetzt wurde bekannt, dass noch 3 weitere Mitarbeiter des Kreises im Luxushotel übernachteten. Sie buchten früher und zahlten rund 300 Euro pro Übernachtung. Entlassung. Eine Summe, die ebenfalls über den normalen Sätzen liegt. 9 andere Kreisbeschäftigte kamen dagegen für den Kongress woanders unter, zu deutlich geringeren Kosten. Die Kreistags-CDU will Mitte März im Kreisausschuss Details der Dienstreisen des Landrats erfahren. Sternberg ist auch Vize-Landeschef der SPD. Die Landesvorsitzende, Ministerpräsidentin Schwesig, wollte seine hohen Reisekosten nicht kommentieren.
In Heide in Schleswig-Holstein hatte ein Mann im vergangenen August offenbar an 2 aufeinanderfolgenden Tagen Beschäftigte der Westküstenkliniken mit einem Messer verletzt. Heute beginnt der Prozess gegen den 23-Jährigen am Landgericht Itzehoe. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor. Marian Schäfer.
Zunächst soll der Mann eine 40-jährige Frau mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt haben. Danach floh der Angreifer unerkannt, doch schon einen Tag später und fast zur selben Uhrzeit kam es an den Westküstenkliniken zu einer weiteren Attacke. Diesmal soll er einem 45-Jährigen leichte Stichverletzungen zugefügt haben. Beide Opfer waren Beschäftigte des Klinikums, das deshalb seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter warnte und Sicherheitspersonal einsetzte. Nach nur einem Tag konnte die Polizei den 23-jährigen Beschuldigten dann festnehmen. Bei dem Prozess handelt es sich einer Gerichtssprecherin zufolge um ein sogenanntes Sicherungsverfahren, weil die Staatsanwaltschaft den Verdacht einer psychisch bedingten Schuldunfähigkeit hat. Der Mann könnte also auch in die Psychiatrie kommen, anstatt verurteilt zu werden.
In Hamburg sind in diesem Jahr schon verhältnismäßig viele Obdachlose gestorben. Die Sozialbehörde spricht von 13 Wohnungslosen, die allein im Januar in Hamburg starben. Die Polizei von 18. Wie diese Zahlen zustande kommen, das sagt uns Susanne Röse.
Die unterschiedlichen Zahlen erklärt Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer mit unterschiedlichen Zählweisen. Von den 13 der Sozialbehörde bekannten Toten starben 5 auf der Straße, die anderen im Krankenhaus oder in einer Unterkunft des Winternotprogramms. Dass bereits so viele obdachlose Menschen in diesem Jahr gestorben sind, erklärt die SPD-Politikerin.
Das liegt zum Teil daran, dass sie länger auf der Straße leben, dass ihr Drogenkonsum einer ist, der sich nicht mehr nur auf eine Droge konzentriert, sondern dass polyvalent konsumiert wird, also sehr unterschiedlich. Und all das verschlechtert sowohl die körperliche Situation als auch die psychische Situation.
Das Winternotprogramm werde fortlaufend durch weitere Hilfsangebote ergänzt. Schlotzhauer nennt die Tagesaufenthaltsstätte in der Stresemannstraße, die im März eröffnet wird, und bald auch die psychiatrische Schwerpunktpraxis in der Repsoldstraße am Hauptbahnhof.
Aus Hamburg berichtete Susanne Röse. In den vergangenen Tagen haben sich Bundeskanzleramt und der französische Präsidentenpalast nichts geschenkt. Berlin scheint gerade eher in Rom einen Verbündeten zu sehen, weniger in Paris. Die nächsten Tage stehen ganz unter der Überschrift Wettbewerbsfähigkeit. Bevor es morgen zum Wettbewerbsgipfel der EU-Staats- und Regierungschefs aufs Schloss Aldenbiesen in Belgien geht, reden heute sowohl Friedrich Merz als auch Emmanuel Macron beim sogenannten Industriegipfel in Antwerpen. Dort werden über 400 CEOs zuhören. Unser Brüssel-Korrespondent Jean-Marie Magro über eine kriselnde Beziehung.
Emmanuel Macron setzt am Dienstagnachmittag in Dünkirchen mal wieder Stilmaßstäbe. Dieses Mal ohne Top Gun-Pilotenbrille, dafür mit Schutzgläsern, Helm und orangener Warnweste.
Vive la sidérurgie, vive l'industrie, vive la République et vive la France!
Es lebe die Stahlindustrie, es lebe die Industrie und es lebe Frankreich. Am Morgen desselben Tages hatten einige europäische Zeitungen, darunter die Süddeutsche und Le Monde, ein Interview mit dem französischen Staatsoberhaupt veröffentlicht. Seit 9 Jahren trete er ein für ein souveränes Europa. Nun würden die USA Zweifel sehen, die, so hätten einige gehofft, für immer für Sicherheit auf dem Kontinent sorgen würden. Genauso wie Russland auf alle Zeit billige Energie hätte liefern sollen und China, das immer Absatzmarkt war, sei nun ein unbarmherziger Konkurrent. Alles Illusionen. Bei allen Punkten nennt Macron Deutschland nicht direkt, es scheint aber ein offenes Geheimnis, dass er Berlin meint. Eventuell eine Retourkutsche für die vergangenen Tage, denn Ende Januar besuchte der Bundeskanzler Italiens Ministerpräsidentin Meloni.
Wir sind 2 große europäische Länder, Gründungsmitglieder der Europäischen Union. Wir sind die beiden wichtigsten Industrieländer Europas.
Worte, die wohl den Puls des französischen Präsidenten hochschnellen lassen. Im Gegensatz zu Macron stimmte Meloni für das Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten. Und in einigen Themen liegen Deutschland und Frankreich auseinander. Macron möchte die europäische Industrie mehr beschützen. Die Bundesregierung will keine Abschottung. Macron will mehr Investitionen durch gemeinsame Schulden ankurbeln. Berlin pocht lieber auf Wettbewerbsfähigkeit. Und schließlich, Macron möchte mit Putin telefonieren. Der Bundeskanzler hält nicht viel davon. Nun also Meloni statt Macron, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Montag titelte? Das Blatt zitierte Berliner Regierungskreise, die behaupten, dass Macron im eigenen Land so schwach sei, dass er kein verlässlicher Partner mehr sei.
Ich vermute, dass derlei Spitzen in deutschen Zeitungen von Seiten der Bundesregierung absichtlich gesetzt werden. Und das ist aus meiner Sicht nicht im Interesse Deutschlands. Es ist nicht nützlich, darüber zu spekulieren, ob Meloni Macron ersetzen könnte. Erstens ist das, glaube ich, nicht wahr. Zweitens ist die Einzige, die von der Verbreitung dieser Propaganda profitiert, Meloni selbst, aber nicht Deutschland.
So der Europaabgeordnete Sandro Gozi, früher Staatssekretär in Italien für Europaangelegenheiten, nun bei Macrons Partei Renaissance. Er meint, Merz würde den Opportunismus von Meloni unterschätzen, die eine beinharte Nationalistin sei und kein starkes Europa wolle. Befinden sich die deutsch-französischen Beziehungen gerade wirklich an einer entscheidenden Weggabelung? Stefan Seidendorf vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg.
Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass es strukturell tatsächlich ohne französisch-deutschen, deutsch-französischen Interessenausgleich funktionieren kann.
In den kommenden Tagen haben Merz und Macron Gelegenheiten, sich auszusprechen. Heute sind beide beim sogenannten Europäischen Industriegipfel in Antwerpen. Morgen diskutieren sie beim Wettbewerbsgipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Vielleicht findet sich im Schloss Altenbiesen eine Couch für eine Paartherapie.
Jean-Marie Magro über die schwierige Beziehung momentan zwischen Friedrich Merz und Emmanuel Macron.
Hallo, es macht Spaß, hier mit Leuten in Kontakt zu kommen.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage quer durchs Land.
Dorf und Laden, das gehört zusammen. Und mit Dorf meine ich nicht den Ort, sondern die Menschen, die hier leben.
Uns ist die Nähe hier zum Kunden sehr wichtig.
Ich finde es toll, weil man kann seine Fantasie rauslassen.
Wir sind bei Ihnen vor Ort und wollen wissen, was Sie bewegt.
Oh, hier muss aber noch viel gemacht werden.
Früher wollte man das Wasser gerne schnell weghaben. Und jetzt wissen wir, es ist viel sinnvoller, es gar nicht erst in die Kanalisation zu kriegen, sondern es vor Ort zu speichern.
Es handelt sich hier um eine Erstaufnahmeeinrichtung, völlig ohne Zäune, ohne Einschränkungen, sowohl was das Raus- als auch das Reingehen betrifft.
Und wir hören zu, wenn es Schwierigkeiten gibt.
Im Prinzip ist die Hälfte der Einwohner der Kernstadt abgewandert.
Das wird hier immer schlimmer mit dem. Ständig ist die Polizei hier.
Es war ein Riesenthema, einen neuen Hausarzt bei uns zu finden.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage.
Ich fühle mich angenommen, aufgenommen. Ernst genommen.
Das sind so kleine Momente, wo ich sage, Wahnsinn, dafür lohnt sich's.
Jeden Donnerstag eine neue Folge.
Das war ein ganz toller Abend für unseren Ort.
Und alle anderen natürlich in der ARD Audiothek.
Neuer Tag, neue Medaillenchancen für das deutsche Team bei Olympia. In diesen Minuten starten die nächsten Wettkämpfe. Wir sind gleich wieder live in Italien. Vorher verschafft uns Emily Seidel einen aktuellen Überblick. Der beginnt nicht in Italien, sondern in Brandenburg.
Genau, im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder gehen nämlich die Verhandlungen heute in Potsdam in die dritte Runde. Die Gewerkschaften Verdi und DBB verlangen für die Beschäftigten 7% mehr Geld im Monat, mindestens aber 300 Euro zusätzlich. Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Hamburgs Finanzsenator Dressel, sprach auf NDR Info von astronomisch hohen Forderungen. Er forderte die Arbeitnehmerseite zum Entgegenkommen auf. Der Verdi-Vorsitzende Wernicke erklärte dagegen auf NDR Info, die Länder dürften ihre Haushaltslage nicht arm rechnen. Das Bundeskabinett befasst sich heute mit der Regulierung der künstlichen Intelligenz. Die Ministerrunde soll einen Entwurf aus dem Digitalisierungsministerium verabschieden, mit dem eine entsprechende EU-Verordnung in deutsches Recht umgesetzt wird. Das neue Gesetz soll dafür sorgen, dass hierzulande mehr und besser mit künstlicher Intelligenz gearbeitet werden kann. Zugleich soll aber auch der Schutz vor möglichen Gefahren durch den Einsatz von KI verbessert werden, etwa in den Bereichen Gesundheit und Rechtsstaatlichkeit. In der albanischen Hauptstadt Tirana ist es zu schweren Zusammenstößen zwischen der Polizei und Regierungsgegnern gekommen. Tausende Menschen forderten gestern Abend den Rücktritt von Vizeregierungschefin Baluku. Ihr wird Korruption vorgeworfen. Die gewaltsamen Proteste dauern schon seit Wochen an. Sie setzen zunehmend auch Ministerpräsident Rama unter Druck, der seit 2013 in Albanien regiert. Und das Wetter in Norddeutschland, viele Wolken, ab und zu Regen, ganz im Norden auch mit Schnee bei 1 bis 9 Grad. Das war der kurze Überblick und nun weiter mit Sebastian Ottowitz.
Vielen Dank, 10.18 Uhr ist es.
NDR Info. Sport.
Rodlerin Julia Taubitz hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien eine deutsche Tradition fortgeführt. Sie hat Gold gewonnen. Für die Skispringerinnen und Skispringer hat es nicht ganz für eine Medaille gereicht. Michael Augustin.
Ja, dem Mixed-Team haben am Ende 60 Zentimeter zur Bronze gefehlt. Gold ging an das Team aus Slowenien. Philipp Raimund kann es wahrscheinlich am ehesten verkraften. Vorgestern war er ja von der Normalschanze überraschend Olympiasieger geworden. Philipp Weißkirch.
Ein Bierchen. Ein kleines Bierchen auf dem Hotelflur hatte sich Philipp Raimund gegönnt in der Nacht nach seinem Olympiasieg. Gegen 2 Uhr ging er schlafen. Sein Körper allerdings war noch ziemlich voll mit Adrenalin.
Und dann im Bett, ja, sag ich mal so, auf einmal hat alles angefangen weh zu tun, als die Spannung abgefallen ist. Also ja, das war eine ziemlich bescheidene Nacht. Aufzuwachen als Olympiasieger war aber wiederum geil.
Das erzählt Philipp Raimund, genannt Hille, gestern Abend im Skisprungstadion von Predazzo. Wenige Minuten nach Platz 4 im Mixed-Wettbewerb und 24 Stunden nach seinem Goldkuh. Die Teamkollegen stehen nur ein paar Meter weg von Philipp Raimund. Und wenn sie über ihn reden, dann drehen sie den Kopf zu ihm und grinsen. Agnes Reisch.
Wir haben es alle noch nicht so ganz realisiert. Wahrscheinlich der Hille am wenigsten, aber extrem cool, richtig verdient.
Selina Freitag.
Ich glaube, er hat hunderte, tausende Nachrichten gekriegt, ist ja immer noch nicht in der Ecke gekommen. Freut sich natürlich jeder mit.
Und Felix Hoffmann, der auch eine Veränderung festgestellt hat.
Stimmung nach wie vor gut. Nochmal ein kleines bisschen besser, würde ich sagen.
Na klar, so ein Olympiasieg, der macht doch was mit allen. Vor allem mit dem Olympiasieger selbst. Nach seinem Triumph von der Normalschanze gegen Philipp Raimund so in den Teamwettbewerb.
Ich war so entspannt wie schon lange nicht mehr, weil ich einfach wusste, okay, ich muss einfach genau dasselbe machen. Vielleicht war ich vielleicht sogar ein bisschen zu entspannt, wer weiß.
Ja, denn im Gegensatz zu seinen Teamkollegen hat er ja schon